Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Christian Bayer und Rüdiger Bachmann. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Wir haben irgendwie einen ganzen Stapel Papers, beziehungsweise hat Rudi einen ganzen Stapel Papers ausgekramt. Und das erste ist eins mit dem Titel Does Unilateral Decarbonization Pay for Itself? Einseitige Dekarbonisation, was meint das?
Naja, also es geht ja darum, dass also zu jedenfalls so in einer allgemeinen Sicht, auch durchaus in der Wissenschaft vertreten, dass eben Dekarbonisierung ein globales öffentliches Gut ist. Und da hast du halt dann immer oft das Problem, dass das sehr sinnvoll ist, das zu machen, auch im Sinne auch in einem rein ökonomischen Sinne, ja, das zu tun, aber nur dann, wenn sozusagen alle mitmachen, ja, weil es eben ein öffentliches Gut ist. Und
aber
wenn
es
sozusagen
ist Dekarbonisierung,
nur einer,
ist aber doch kein Gut, also ist doch kein Ding.
Naja, das gute Klima ist es schon, oder?
Ah, okay, ja, okay, ja.
Etwas Gutes. Ja. Es ist ein Gut im Sinne von etwas Gutes sein.
Ja, okay.
Ja? Mhm. Genau, und das ist eben so, und wie gesagt, das ist halt, und bisher war die Idee so, naja, wenn das jetzt nur Deutschland oder nur Europa machen würde, das wäre alles sinnlos, weil die Effekte wären zu klein, es wäre einfach zu teuer und also die Kosten, die reine Kosten-Nutzen-Rechnung, jetzt mal abgesehen von so Vorbildeffekten, die gibt's natürlich auch, ja, wo du sagst, okay, Europa zeigt mir, dass es kann und man möglicherweise auch einen Wachstumspfad damit erhalten kann, ist dann Technologieführer oder so, diese solche Sachen mal weggelassen, ja, war bisher die Meinung eigentlich, dass man das nicht machen will oder sollte aus rein ökonomischen Gründen und sich vielleicht stattdessen, wenn die anderen eben nicht mitmachen, stattdessen wirklich nur konzentrieren auf Adaption, also auf Anpassung.
Ja, es ist also so, wie es, wir haben einen Park und wir alle hätten gerne eine Parkbank im Park, aber ich kaufe ja nicht die Parkbank für alle. Also kaufe ich mir lieber eine Decke, um mich auf der Decke im Park zu setzen. Das ist im Grunde genommen das Bild. Und jetzt ist aber der sozusagen Unilateral heißt halt, ich finde die Parkbank so geil, dass mir völlig egal ist, dass da jemand anderes auch drauf sitzt. Ich kaufe eine Parkbank und setze die dahin.
Naja, der Punkt ist eben, den die beiden, und das ist eben ein neues Papier, wir können ja auch mal die Autoren nennen, Adrian Bilal und Diego A. Kenzig, der letztere ist ursprünglich aus der Schweiz, das sind aber beides junge Ökonomen in den USA tätig, haben jetzt ein Papier vorgelegt, ein Arbeitspapier, ist also noch nicht jetzt peer-reviewed, aber ein Arbeitspapier, wo sie eben das Argument machen, dass zumindest für große Länder und insbesondere geht es da um USA und Europa, also Europa ist da sozusagen als Land angesehen, sich die einseitige Dekarbonisierung lohnt, selbst wenn die anderen nicht mitmachen. Jetzt können wir gleich erklären, was die Innovation ist oder warum die zu dem Ergebnis kommen.
Ich wüsste ja gerne erstmal, unter welchen Bedingungen die sich überhaupt lohnt.
Ja, eben unter keinen.
Das ist ja, naja, was ich gebe dir, das Papier gibt einen schönen sozusagen konzeptionellen Rahmen. Da gibt es im Prinzip drei Faktoren, über die du nachdenken musst. Das erste ist sozusagen, was sind da die Kosten der Dekarbonisierung? Ja, was erreichst du mit deiner Dekarbonisierung an globaler Temperaturreduktion? Und was sind die wirtschaftlichen Schäden von einem Grad mehr globaler Temperatur? Und das sind sozusagen die drei Faktoren, die sozusagen neu berechnen, insbesondere den letzten Punkt, das ist ja die Innovation des Papiers, warum die eben zu anderen Ergebnissen kommen als bisher, weil sie eben argumentieren, dass man nicht nur auf, bisher hat man sozusagen den Schaden am Brutto, für das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und wie gesagt, ist eine rein ökonomische Analyse. Also es bezieht sich auf, der Schaden ist hier quantifiziert als Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Verlust von höherer Temperatur, hat man bisher typischerweise auf lokale Temperaturen gemessen. Also mit anderen Worten, du hast einem Jahr lokal eine höhere Temperatur und dann guckst du halt, was das möglicherweise an lokalem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Reduktion zur Folge hat. Und die argumentieren eben, dass das zu kurz ist, weil eben tatsächlich die Effekte von globaler Temperatur eine andere ist. Also, und da sind die Schäden sehr gering. Das ist so, was die Literatur eben findet. Die sagen aber
bei lokalen Temperaturen.
Bei den lokalen Temperaturen, genau. Und die sagen jetzt, wir müssen uns die globalen Schäden, die globalen, also die Effekte auf Bruttoinlandsprodukt, aufs lokale Bruttoinlandsprodukt oder regionale, auf die Länder jeweils bezogene Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschauen, aber von globaler Temperaturerhöhung.
Das ist wiederum, was sie in einem anderen Papier gemacht
haben. Genau, globale Temperaturerhöhung ist eben, ist das Relevante. Und weil das eben, du kriegst von globaler Temperaturerhöhung sozusagen nicht nur den reinen sozusagen, naja, es wird halt ein Grad wärmer, sondern du hast eben diese ganzen Folgeerscheinungen, die du bei lokaler Temperaturerhöhung nicht unbedingt hast. Also Dürren, Stürme, was alle möglichen Heat-Events, Rainstorms nennen die. Also wie gesagt, alle diese Sachen, die kriegst du hauptsächlich durch eine globale Temperaturerhöhung statt einer lokalen Temperatur. Und wenn du das machst, kommst du halt auf so große Bruttoinlandsprodukts pro Kopf Schäden einerseits und andererseits sind dann die EU bzw. die USA so groß, dass wenn sie einseitig dekarbonisieren, sie so viel CO2 aus der Atmosphäre, also nicht rausnehmen, aber nicht reintun, dass sozusagen sie selber dann auch in der Kosten, in der rein egoistischen für diese Länder berechneten Kosten-Nutzen-Rechnung weitestgehend, nicht völlig, aber weitestgehend, sie sagen etwas über 80%, dekarbonisieren sollten und zwar quasi alles machen, gibt's eine nette Grafik, bis auf Abscheiden aus der Atmosphäre. Das ist noch zu teuer in dieser rein wirtschaftlichen Betrachtung, was vielleicht billiger werden wird in Zukunft mit technologischem Fortschritt, aber zu heutigem sozusagen im Prinzip alles machen, außer wie gesagt Abscheiden aus der Atmosphäre. Das ist das Ergebnis des
Jahres. Für Dove nochmal. Wenn die dekarbonisierende Volkswirtschaft groß genug ist, ist die globale Wirkung der Dekarbonisierung so groß, dass die regionale ökonomische Wirkung positiv ist.
Genau.
Das sagen sie zumindest.
Wie groß muss die Volkswirtschaft mindestens sein? Weil nur die Bundesrepublik wird vermutlich nicht reichen, oder?
Nein, wir reden von Europa und USA hier. Das sind die beiden, die sie sich spezifisch angucken in dem Papier. Also das sind massiv große Volkswirtschaften. Ja,
ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich hier so ein Argument hätte gegen diese Leute, die immer sagen, ja, solange der Chines nicht aufhört, brauchen wir gar nicht anzufangen und so.
Ja, das ist ja ein Argument. Das ist ein Argument.
Ja, da geht's immer um Deutschland, ne? Wenn das Argument kommt, geht's immer um Deutschland.
Ja, aber die sagen natürlich Europa. Die sagen, wenn's Deutschland alleine machen, wenn Deutschland alleine das Klima retten will auf der Welt, dann brauchst du es nicht machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das haben sie jetzt nicht ausgerechnet, aber das kann man sich überschlagsmäßig kann man sich das vorstellen.
Aus dem Argument heraus ist ja auch die Idee, die Klimapolitik mindestens auf die EU-Ebene zu heben.
Deswegen macht es ja keinen Sinn, da deutsche Sonderwege zu gehen, sondern eben EU abgestimmt. Und das machen wir ja. Also das Problem ist ja nur, dass wir zusätzlich noch deutsche Sonderwege im Zweifel gehen wollen. Oder jedenfalls manche Parteien.
Die Idee ist, die schätzen halt, dass die globalen Schäden durch den Klimawandel noch viel, viel größer sind, als wir bislang dachten, dass sie sind. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ist dieses erste Papier, ist auch noch nicht durch einen Referee-Prozess gegangen und so weiter und ist auch nicht ganz unumstritten. Weil natürlich schon die Frage ist, die einzigen Variationen in globaler Temperatur habe ich natürlich durch El Niño. Und jetzt vergleiche ich halt El Niño-Jahre mit Nicht-El Niño-Jahren. Und daraus, aus dem Delta, schätze ich halt ab, welche Auswirkungen das dann auf die EU und die USA hat.
Das heißt, es ist genug Unsicherheit im Modell, dass die Politik stets sagen kann,
die Schätzunsicherheit ist enorm. Das geben sie aber auch zu. Also wir reden hier von Punktschätzern, das ist schon richtig, aber wenn du dir die technisch gesprochen die Konfidenzbänder um diese Schätze ansiehst, man kann da eigentlich auch nicht eine sehr geringe Schäden ausschließen. Aber das sozusagen die Masse der Evidenz liegt schon auf großen Schäden, das ist schon richtig, aber der Skeptiker könnte immer noch sagen, naja, also ich kann es nicht komplett ausschließen, dass die Schäden mehr oder weniger null sind, ja, wenn man sich das anguckt. Also das muss man fairerweise dazu sagen.
Dafür, dass dieses Argument aus unserem Eigeninteresse heraus, sollten wir das auf jeden Fall tun, egal was, dass das hält, dazu müssen ja die Schäden nicht nur von null weg sein, sondern die müssen ja, die globalen Schäden müssten so in der Größenordnung von wie viel ist der US- und EU-Anteil an der Welt, also jeweils einzeln, so 10% der Bevölkerung, wahrscheinlich an den Schäden ist es mehr, weil es vom BIP her größer ist. Nee, von der Bevölkerung sind wir gerade mal bei 5,
groß ist halt bei enorm bei
5%. Ja, das ist auch gar nicht, das stimmt gar nicht mehr so. Nö? Also China hat mittlerweile einen ähnlich großen Pro-Kopf. Also das, du musst ja die Frage stellen, so, wie viel ist vom BIP? Wie hoch ist der Anteil der EU am globalen BIP? Wie hoch ist der Anteil der USA am globalen BIP? Wie muss ich das sagen, bin ich gerade blank, müsst ihr auch nachgucken. Aber ich würde mal vermuten, oder geben die Zahlen an, was die globalen Kosten sind, die sie abschätzen?
Oh nee, die reden immer nur von pro Tonne, für die jeweiligen Regionen.
Also man kann zumindest mal die USA und Europa zusammen addieren. Dann sind wir so bei $350 pro Tonne CO2. Wahrscheinlich sind wir dann global weit über 1000. Und die anderen Schätzungen für die sozialen Kosten, die liegen halt typischerweise deutlich darunter, so im Bereich von $300-400 pro Tonne CO2. Das sind so bislang die Schätzungen. Aber auch da gibt's eine breite Streuung, weil auch die Schätzungen ganz schwer davon abhängen, wie ich diskontiere, wie ich vergleiche, wenn Schäden in 100 Jahren passieren. Wie muss ich damit umgehen?
Das andere, was ich fand, auch ein bisschen opak noch in dem Papier ist also die Schaden, also deren Innovation ist ja die Schadenschätzung, ja. Aber was ich auch nicht so ganz klar ist, wie viel sozusagen tatsächlich das Mapping zwischen dem, was die Europäer und die USA gegebenenfalls einsparen können und der globalen Temperatur überhaupt ist, ja. Das, wie gesagt, das eine, die zu beitragen ist von Temperatur auf globaler Temperatur auf lokales oder regionales Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Wie gesagt, da sind sie innovativ, da kann man jetzt diskutieren, ob man die Schätzer glaubt, was die Unsicherheit dieser Schätzer sind, die, wie gesagt, die sind groß. Auf der anderen Seite haben die auch überhaupt gar keine Vorbildeffekte, dürfen wir nicht auch Learning by Doing oder solche Effekte sind da halt auch nicht drin, darf man nicht vergessen. Also es gibt auch Gründe, warum sie das möglicherweise konservativ schätzen. Aber was mir nicht so ganz klar war, ist sozusagen das Mapping zwischen den Emissionen oder der Emissionsreduktion und der entsprechenden Temperaturreduktion.
Von dem, was ich weiß, gibt es eine gewisse Diskussion in der Literatur, in der Klimaliteratur, auch in der naturwissenschaftlichen Literatur, wo die Älteren eher dazu tendieren, dass alle Effekte zusammengenommen das Ganze doch relativ linear ist. Und da gibt's ein paar jüngere Beiträge wohl zu der Literatur, die sagen, naja, vielleicht ist es doch konvex. Dann hängen halt die Schäden, die Europa und die USA verursachen, von dem Verhalten auch von anderen ab. Wenn man Linearität unterstellt, ist halt für jede Tonne CO2, die in Europa und in den USA gespart wird, sinkt halt die globale Temperatur um was auch immer. Und insbesondere, dass dann die Schäden linear sind. Ich glaube, das ist aber auch ihre Schätzung, unterstellt halt auch Linearität.
Ja, und sie unterstellt natürlich fairerweise auch, dass China nicht dann das ausnutzt und sagt, naja, dann machen wir jetzt sind wir mal richtig dreckig, ne? Also das können ja sozusagen auch geoökonomische Gegner möglicherweise ausnutzen, ja. Das ist natürlich auch nicht in dieser Überlegung mit drin, muss man fairerweise auch dazu sagen. Aber es ist ein interessantes Papier. Es hat durchaus Wellen geschlagen. Mehr müssen wir da, glaube ich, jetzt auch nicht dazu sagen. Aber sozusagen was zumindest mal vielleicht als Fazit gesagt werden kann, dieses Argument, wenn der China nicht mitmacht, ist es eh hoffnungslos und wir können nur noch Adaption machen. Das ist auch ein bisschen zu kurz gesprungen. Also da gibt es durchaus Gegenargumente dafür. Am Ende muss die Politik sowieso immer unter Unsicherheit entscheiden. Aber es gibt durchaus wissenschaftliche auch Gegenargumente gegen so eine einfache, es geht nur global Position, die ja oft dazu dient letztlich zu sagen, ja, wir machen halt nichts, weil es schon klar ist, dass China oder vielleicht andere eh nicht mitmachen, ja.
Zum Schluss dieser Runde hätte ich noch ein wenig Erhellung. Der Anteil am kaufkraftbereinigten globalen BIP der EU und USA sind ungefähr 15%, jeweils also insgesamt 30%.
Klar, aber dann kommt man eben auf so globale Schäden von $1,200, ne?
Rund. Ja, wobei in dem Papier geht es ja um die lokalen Schäden. Es geht
genau,
ja,
gesagt, genau. Es geht
globaler Temperatur auf regionale Schäden. Ne? Dann,
klar, genau. Klar. Aber wenn ich das mal ungefähr Pi mal Daumen hochskaliere, sind das halt dann die globalen Kosten. Und bei so hohen globalen Kosten, wenn mein Anteil 15% daran ist, dann lohnt sich's. Ja, dann lohnt sich auf jeden Fall das, was wir jetzt schon in der EU sehen, ein CO2-Preis von ungefähr 100 Euro. Dann könnten wir sogar das weiter verknappen, bis wir einen CO2-Preis von 180 Euro etwa sehen.
Reicht der überhaupt noch? Nee, ne?
Ja, also aus einer, was heißt reicht? Das ist die andere Ökonomen Sicht. Das ist die andere Sicht des Papiers ist zu sagen, bis 180 Euro sollten wir so weit verknappen, die Emissionsrechte, dass wir auf 180 Euro hochwandern. Aber darüber hinaus sollten wir eigentlich nur gehen, wenn auch die anderen mitmachen. Umgekehrt, wenn die USA mitmachen würden, ja, dann würden wir in den Bereich kommen von, sagen wir mal, ungefähr 360 Dollar pro oder 350 Dollar pro Tonne. Und das wäre tatsächlich der Bereich, wo wir nicht nur null Emissionen hätten in beiden Wirtschaftsräumen, sondern tatsächlich negative Emissionen. Wir würden aktiv die globale Müllabfuhr spielen für CO2 und aus der Luft fischen das, was China und Indien emittiert oder was wir in der Vergangenheit emittiert haben. Auch da gibt's ja durchaus interessante Ideen vom Potsdam-Institut dazu, die das diskutieren, dass man genau darüber nachdenken muss, um die wirtschaftliche Regelung von globaler CO2-Müllabfuhr.
Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, weil das ist ja eine Technologie, die noch in den Kinderschuhen steckt, wenn man das überhaupt sagen kann, ja, also jedenfalls nicht ausgereift ist, sagen wir es mal so, ja.
CCS meinst du?
Ja, ja, also Direct Air Capture. Und da ist natürlich vermutlich die Learning by Doing Effekte noch relativ groß. Also mit anderen Worten, da kann man noch von relativ großem technologischen Fortschritt auch ausgehen, ja. Und dann natürlich mit Technologieführerschaft eventuell möglicherweise sogar dann, ja, ein Wirtschaftsraum sein, der das eben nicht nur selber tut, sondern eben auch dann in alle mögliche Welt verkauft. Ja, also das scheint mir gerade bei dem Bereich noch, ja, weil wir da immer noch ganz am Anfang stehen.
Klimaschutz as a Service, auch interessant. Schalten wir in die USA. Noch ein Paper. Bevor ich aber gerne also über dieses Paper mit euch reden würde, es geht um natürlich den Handelskrieg, den die USA, Trump, alleine gerade losgetreten. Rüdiger, wie fühlt sich das gerade an in den USA? Sitzt du auf gepackten Koffern?
Tja, also es ist schon so, also wir hatten jetzt am Samstagabend, hatten wir Gäste, Kollegen von meiner Frau und ja, da alles gut, Ökonomen sind ja immer so ein bisschen Dismal Science mäßig, ne? Wir sind alle immer ein bisschen pessimistisch und da wurde schon darüber gesprochen, kann man hier noch bleiben. Und zwar, ich meine, man kann natürlich sagen, das ist jetzt alles sehr, sehr bedrückend, und aber am Ende des Tages betrifft uns das natürlich alle nicht. Wir sind alle Staatsbürger oder haben jedenfalls einen gesicherten Immigrationsstatus. Ja, wir werden jetzt nicht einfach abgeschoben und so weiter und so fort. Und naja, Europa ist ja auch gerade nicht auf einem guten Weg. Ja,
also die Frage ist natürlich auch immer,
auf dem aufsteigenden Ast schon gleich gar nicht, kommen wir nachher noch dazu. Aber die Frage ist ja dann auch immer, was ist die Alternative? Wo will man eigentlich hin? Ja, Kanada ist ja jetzt auch kein Zufluchtsort mehr. Der ist ja auch bedroht, wie Trump immer wieder verlauten lässt. Also wo soll man hin? Ja, aber und das ist natürlich dann in der Tat die auch für mich ganz persönlich, weil es da tatsächlich um Lebensunterhalt dann geht. Ja, also ich bin noch nicht alt genug, dass ich jetzt schon einfach sozusagen von meinen ersparten Assets leben kann für den Rest meines Lebens, jedenfalls nicht auskömmlich. Das heißt, es ist schon die Frage, was macht Trump zurzeit mit den Universitäten in den USA? Und wird das nicht das Ende des Universitätssystems as we know it bedeuten? Ja?
Welche Auswirkungen hätte das auf dich?
Ja, im allerschlimmsten Fall kann auch ich trotz der Tenure, insofern ist der deutsche Beamte da tatsächlich etwas geschützter, ist im anderen Falle weniger geschützt, weil er, wenn er bestimmte formale Dinge bei der Einstellung falsch gemacht hat, ist er auch relativ schnell weg. Dann, aber wenn das nicht der Fall ist, ist er ja tatsächlich unkündbar. ich bin in diesem Sinne nicht unkündbar. Das muss zwar, was sie nicht machen können, ist, die können mich nicht persönlich, also Tenure schützt sich gegen persönliche Kündigung. Die können jetzt nicht sagen, ja, du hast jetzt gegen Trump gehetzt, wir schmeißen dich jetzt raus. Das geht nicht. Aber sie können natürlich ganze Departments zumachen. Nun vermute ich, dass jetzt Economics nicht unbedingt sozusagen auf der obersten Abschussliste stehen wird. Ja?
Kommt drauf an, wenn ich mir die Liste der verbotenen Worte ansehe, da kann ich mir auch in ökonomischen Arbeiten einiges vorstellen. Ja klar, vorstellen.
Bias. Also Bias ist zum Beispiel ein technischer Term in der Ökonometrie, der mit Bias im Sinne von Racial Injustices und so erstmal gar nichts zu tun hat, sondern es ist wirklich eine technische Terminologie der Ökonometrie, wenn du da über Bias schreibst oder auch ganz sozusagen auch Inequality Research zum Beispiel, ja, ist möglicherweise in der Tat gefährdet beim NSF. Ja, wobei natürlich, die Gefährdung ist eher indirekt, weil natürlich die Ökonomik nicht so sehr an den Geldern des Bundes hängt. Da ist es tatsächlich eher die Gefahr, dass die bisher ja unvergleichliche Dateninfrastruktur, also was öffentliche Daten angeht, sowohl im Mikro- und Makrobereich, sind die USA immer Vorbild und Vorreiter gewesen. Vielleicht mit der kleinen Ausnahme der skandinavischen Länder in Europa, aber ansonsten sind die USA da natürlich absolut führend. Und da, es kann sein, dass wir irgendwann einfach keine Daten mehr haben, um zu forschen. Na gut, dann kann man sagen, machen wir alle wieder Theorie. Ja, kommt mir vielleicht auch noch über die nächsten 4 Jahre, wenn es denn nur 4 Jahre sind. Aber das ist eine Gefahr. Also richtig die direkten Finanzierung vom Bund, das wird uns nicht betreffen. Das wird eher die Ingenieure, die natürlich die Public Health, die Life Sciences und diese Leute wird das als erstes betreffen. Aber der Witz ist ja, dass du eine enorme Quersubventionierung kriegst, weil da eben viel Overhead drin ist, ja, sogenanntes Overhead, wo eben so sein Allgemeinbetrieb der Unis kofinanziert wird. Und das wird im Zweifel dann alle betreffen. Und insofern weiß ich nicht, ob es nicht im ganz schlimmen Fall auch dazu kommen kann, dass selbst an so renommierten Universitäten wie in meinem Fall jetzt an der Notre Dame oder bei meiner Frau an der University of Michigan am Ende ganze Departments zugemacht werden, zu dem vielleicht, der Teufel ist ein Eichhörnchen, auch Economics Departments kommen. Also es ist nicht mehr ein Null-Probability-Event. Auch vielleicht kein jetzt großer, ich würde dem immer noch keine große Wahrscheinlichkeit zuwachsen. Wie gesagt, vermutlich werden erst Gender Study Departments oder so aufgelöst, aber who knows? Also man kann da sagen, also ein Kollege von meiner Frau hat da gescherzt, erst haben sie die Gender Studies Leute entlassen und ich habe geschwiegen, dann haben sie die Philologen entlassen und ich habe geschwiegen und am Ende irgendwann sind auch die Ökonomen dran. Ja, also das will ich nicht 100% mehr ausschließen. Insofern ist es tatsächlich auch in dem Sinne dann ja existenzbedrohend.
Wie wichtig ist für euch Tuition? Wahrscheinlich bei euch weniger als an anderen Universitäten.
Was ist das?
Oder? Also die Studiengebühren.
Ah, okay.
Weil in anderen Ländern die Diskussionen über Einwanderung und Universitäten gehabt haben, hat das jetzt schon in den letzten Jahren richtig im Universitätswesen gerappelt, ja. Also jetzt in dem Jobmarkt dieses Jahr.
Du meinst die Niederlande zum Beispiel?
Ja, also ja, in den Niederlanden, aber dieser Jobmarkt dieses Jahr war schon gerade in Europa sehr hart, weil die Niederländer international nicht eingestellt haben. Die Engländer haben kaum eingestellt und Australien hat nicht eingestellt.
Warum?
Und zwar, weil in den Niederlanden jetzt in Niederländisch unterrichtet werden muss.
Okay.
In England und in Australien, also in Australien ist es nur eine Diskussion, aber die Universitäten reagieren schon auf die Diskussion. In England ist es tatsächlich so, dass die Visumsvoraussetzungen drastisch verschärft worden sind für die Universitäten. Hier
reden wir von einer Labour-Regierung, ja? Also das ist
ja. Und zwar das Absurde ist, weil man den Häusermarkt nicht in den Griff kriegt. Will man die Einwanderung von den Leuten nicht haben in die Universitäten, weil die nehmen ja zu viel Leuten die Wohnungen weg, gell? Die Lösung wäre, baut halt mal, aber das scheint irgendwie eine zu komplizierte Sicht auf die Welt zu sein.
Aber entschuldige mal eben, in den Niederlanden darf nur noch auf Niederländisch unterrichtet werden? Wollen die zurück in die Höhle oder was wollen die?
In den Niederlanden ist es so, dass die Regierung gesagt hat, das kann nicht sein, dass der niederländische Steuerzahler, der die Universitäten finanziert, die ganzen ausländischen Studenten letztlich finanziert, mhm. weil eine Diskriminierung zwischen inländischen und EU-Bürger, ausländischen, also anderen EU-Bürgern, also zwischen Niederländern und anderen EU-Bürgern, was Studiengebühren angeht, ist nicht zulässig. Das ist überall in der EU so, dass das nicht zulässig ist. Das war ja auch eines der Themen, weshalb tatsächlich ein paar Leute im englischen Universitätswesen gesagt haben, eine tolle Idee mit dem Brexit, weil jetzt können wir von den EU-Bürgern endlich richtig Studiengebühren verlangen.
Nur sind die gekommen.
Ja, und die kommen halt jetzt nicht mehr oder weniger. Und weil eben auch das mit den Visen, mit dem Visum, mit den Visa schwieriger wird. Und ja, und das merkt man, hat man dieses Jahr massiv im europäischen Arbeitsmarkt für Juniorprofessuren gemerkt. Der ist viel, viel schwieriger gewesen. Weil das ist halt so eine Gruppe von Universitäten, die obere Mittelschicht der Doktoranden gerne eingestellt hat. Also sehr gute Leute, aber jetzt nicht die absoluten Spitzenforscher. Wo man davon ausgeht, nach der Promotion, ich meine, viele Informationen hat man nicht, dass die Leute gut sind, aber eben nicht jetzt notwendigerweise absolute Superspitze. Und die sind halt massiv weggebrochen, weil es halt viele gute, aber jetzt nicht absolute Spitzen englische Universitäten gegeben hat, die gutes Geld damit verdient haben, weltweit Nachwuchs auszubilden. Das ist ein wichtiges Exportgut für Großbritannien oder eine Exportdienstleistung für Großbritannien, universitäre Ausbildung. Und das ist eben eingeschränkt worden. Und deshalb war jetzt meine Frage.
Für uns ja auch. Und das kann kommen. Das kann ja noch kommen.
Genau,
ja,
genau.
Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch solche Äußerungen. Und das ist tatsächlich was noch nicht klar ist, wer diesen Kampf, es gibt ja sozusagen am Hofe von Trump gibt's ja diese und auch diese Factions und diese Zerstrittenheit, sagen wir mal, zwischen den Musks, dem Elon Musk und den Tech Bros, ja, den Tech Oligarchen, die am liebsten sozusagen alle reinholen würden, alle hier studieren lassen würden und denen dann so das Visum am Ende hinterher werfen würden. Trump hat ja selber mal im Wahlkampf gesagt, jeder, der in Amerika ein Masterstudent, sollte automatisch eine Green Card bekommen, ja. Also was sozusagen noch ein liberaler wäre als das, was wir jemals hatten. Das war noch nie so, ja. Er wollte das dann. Und umgekehrt dann, du hast diese Steve Bannon-Leute und Stephen Miller, die sozusagen die Nationalisten, die sich halt wirklich abschotten wollen. Und die würden am liebsten überhaupt keine Studenten mehr reinlassen. Und dieser Kampf am Hofe ist halt überhaupt noch nicht, oder im Führerhauptquartier, wie man das nennen will, ist halt überhaupt noch nicht ausgetragen. Ist auch völlig unklar, wer den gewinnen wird am Ende des Tages. Ja. Insofern, das kann auch kommen, hast du völlig recht. Aber das ist, glaube ich, noch offen, diese Flanke. Aber was uns zum Beispiel dieses Jahr am Jobmarkt natürlich völlig gekillt hat, ist, dass die Regierung keinen mehr einstellt, ja. Die Bundesregierung stellt keinen mehr ein. Das heißt, alle Federal Reserve Banken haben einen Hiring Freeze. Alle Behörden hatten einen Hiring Freeze. Und das heißt, viele gute, jetzt vielleicht auch nicht Spitzendoktoranden, aber gute Doktoranden haben einfach keinen Job mehr bekommen, weil sie nicht bei einer Zentralbank gelandet sind oder bei der Steuerbehörde oder sowas, ja. Die immer wieder Econ-PhD eingestellt hat. Also das ist schon brutal. Und das wird vermutlich unter Trump auch nicht mehr besser. Insofern ist das in der Tat ein Problem. Ja? Wie gesagt, jetzt nicht ein Problem für mich persönlich, aber es ist natürlich schlimm, wenn man die jungen Leute sieht, die gut ausgebildet sind und vermutlich jetzt ja oftmals vielleicht nicht mehr ausbildungsadäquat, zumindest einen Job kriegen die schon, aber nicht mehr unbedingt ausbildungsadäquat beschäftigt werden.
Zum aber wir sollten Handelskrieg. Über nee, wie war das? Ja. Zum
Nee, wir sollten vielleicht erstmal, bevor wir über jetzt den jetzigen Handelskrieg reden, sollten wir mal kurz darüber reden, was ist eigentlich passiert mit den Trump-Zöllen, den der hatte ja schon mal während seiner ersten Amtszeit. Also wir sollten eine Rückschau machen und dann eine Vorschau. Und das Papier, das du meinst, ist The Cost of a Global Tariff War. Das ist eher so prospektiv. Ja, so, also was wäre, wenn die Welt jetzt in einen globalen Zollkrieg gehen würde? Wir haben aber auch, das ist sozusagen eher theoretisch, modelltheoretisch, ja, muss man, weil man hat ja noch keine Daten, was jetzt passieren würde. Es gibt aber durchaus auch gute Literatur, die sozusagen die Zollpolitik der ersten Trump-Administration evaluiert hat. Und vielleicht kann ich da mal kurz 5 Minuten drüber berichten, was da so rausgefunden wurde. Vielleicht erstmal kurz, sollte man nochmal theoretisch, also die Empirie ist ziemlich klar und dann vielleicht aber fange ich nochmal an mit einer kurzen theoretischen Einführung. Die Wirkung von Zöllen auf Beschäftigung, auf Preise, auf Inflation, auf, ja, wer trägt die Last von diesen Zöllen, die ist in der Tat komplex. Also da gibt es viele sozusagen Stellschrauben und Determinanten. Also es ist nicht immer so, ja, das muss man sich schon klar machen, wie jetzt so manche, gerade auch linke Ökonomen betonen, es ist nicht immer so, dass nur derjenige zahlt oder sozusagen auf die Last der Zölle auf denjenigen fällt, der zum Beispiel diese Zölle erhebt. Es ist also nicht ex ante immer so, dass diese Zölle die Amerikaner 100% bezahlt haben. Mit einer Ausnahme war es dann empirisch tatsächlich so. Das haben die Amerikaner zu nahezu 100% tatsächlich bezahlt. Aber es muss nicht so sein. Und man sollte erstmal theoretisch auch ein bisschen die Bestimmungsfaktoren.
Aber welche, warum muss das nicht sein? Also wenn ich was in Großbritannien bestelle, dann zahle ich doch den Zoll darauf.
Ja, Moment, pass auf. Also das erste ist zum Beispiel, wie ändert sich schon mal der Preis? Vergiss mal Wechselkurseffekte. Wie ändert sich einfach nur der Preis? Ja? Nur wenn sozusagen das Angebot der Exporteure komplett elastisch ist, so nennen wir das. Also mit anderen Worten, wenn die sozusagen einen bestimmten Preis haben, zu dem sie verkaufen wollen an die USA, nur dann gibt es sozusagen eine reine Mengenreduktion und keine Preisreaktion.
Okay,
ansonsten ja. Hast du nämlich durchaus, wenn du sozusagen einen Zoll erhebst, kann es durchaus sein, dass auch die Exporteure zum Teil Preisreduktionen hinnehmen müssen, ja. Und dass sozusagen ein Teil der Last auf die Exporteure, also vom Standpunkt der Amerikaner aus, auf die Exporteure, zum Beispiel Deutschland oder China, dann getroffen wird. Das war empirisch nicht so, das werden wir gleich noch besprechen. Aber zumindest in der Theorie ist das durchaus möglich. Dann, also du hast diese Preiseffekte, noch ohne Wechselkurseffekte. Dann hast du möglicherweise Wechselkurseffekte, weil ja dadurch, dass die Importnachfrage durch Zölle im Zweifel zurückgeht, oder in dem Maße, wie sie zurückgeht, ja, hast du dann Dinge wie ein Wechselkurseffekt, weil die Amerikaner dann weniger ausländische Währungen nachfragen. Und das bedeutet eine Aufwertung des Dollars. Ja. Und in dem Moment, wo der Dollar aufgewertet wird, verbilligen sich auch sozusagen Importe. Ist zwar schlecht für amerikanische Exporteure, aber für die Importe kommt es dann wieder drauf an, ja, wie sich das splittet. Und dann drittens kommt es darauf an, gibt es Gegenmaßnahmen. Alle Effekte, die wir bisher besprochen haben, die Amerikaner machen unilateral Zölle, ja, und die anderen machen gar nichts. Und natürlich, wenn die anderen auch was machen und Zölle, und dann ist es tatsächlich so, dass im Zweifel alle verlieren, dann wird's komplex, ja. Aber dann verlieren auch die Amerikaner natürlich. Und ein Großteil der Effekte, wissen wir zum Beispiel, ist eben dadurch auch zustande gekommen in 2018 oder in der ersten Trump-Administration, dass es halt einen riesen Backlash gegeben hat. Also die Europäer haben ja dann auch Zölle und dann hat man sich auch wieder geeinigt. Also man hat das ja dann, das war dann, jedenfalls bei Trump 1 war es eher eine Verhandlungstaktik, ja. Und also das ist alles sehr komplex. Und dann gibt's doch sozusagen einen vierten, und damit halte ich mal still. Christian kann da ergänzen. Gibt's noch einen vierten Kanal, ist so ein Erwartungskanal, beziehungsweise so ein Nachfragekanal, der dann zum Beispiel, viele denken ja, dass Zölle inflationär wirken. Das tun sie auch zunächst mal. Aber wenn die Zölle so stark sind, dass sie tatsächlich die ökonomische Aktivität unterdrücken, ja,
ja gut,
insbesondere auch möglicherweise Nachfrage unterdrücken, okay, dass du dann wieder sozusagen sogar eher deflationäre Effekte kommen kannst. Also es ist sehr komplex. Allerdings ist die Empirie jedenfalls für Trump 1 relativ eindeutig. Sollten wir gleich drüber reden.
Ja, vielleicht noch einen Minipunkt dranhängen. Das macht die Empirie dann auch noch schwierig, ist, dass bei internationalen Handelsströmen ist durchaus ein Unterschied immer gibt zwischen der Situation in der kurzen Frist und in der langen Frist.
Sehr gut.
Also weil, ne, es kann halt sein, dass ich als Unternehmen eine Strategie habe bei meiner Preissetzung, dass ich alle Preise, wenn ich jetzt ein kleinerer Mittelständler bin, der aber auch exportiert, solche gibt's ja in Deutschland dann doch relativ viele, dass ich alle Preise einheitlich in Euro ausweise. Ja, dann wäre das sozusagen das Ursprungsland des Preisprinzip. Und dann ändert sich natürlich, der Wechselkurs ändert meine Preise in den USA. wenn ich jetzt meine Preise aber alle in Dollar ausweise, dann ändert der Wechselkurs meine Preise in den USA erstmal nicht. Und je nachdem, welches sozusagen Preissetzungsregime ich in der ganz kurzen Frist habe, habe ich dementsprechend andere Auswirkungen auf meine Nachfrage durch etwaige Wechselkursänderungen. Langfristig ist es natürlich so, dass ich gegebenenfalls meine Preistabellen anpasse. Wenn ich merke, ich habe in Euro die Preise notiert und dafür kriege ich keine Kunden mehr in den USA, aber eigentlich habe ich da noch Marge drin, dann würde ich gegebenenfalls halt sozusagen in Euro Rabatte für amerikanische Kunden vergeben. Das ist die Preisanpassung. Oder eben auch nicht, je nachdem, wie die Wechselkurse sich verschoben haben. Und das macht die Sache nochmal eine Ecke komplizierter.
Aber vielleicht sollten wir erstmal einfach die empirische Literatur nochmal kurz durcharbeiten, sozusagen historisch. Was haben wir, da hat ja Trump, glaube ich, auch mit Stahl angefangen und Aluminium, so wie er jetzt anfängt, ja. Und dann, wie gesagt, das kann man ja, diese Effekte, die sind inzwischen evaluiert und auch inzwischen die, Christian, interessanterweise tatsächlich auch die mittelfristigen, langfristige Effekte haben wir noch keine, so lange ist ja noch nicht her, aber wir haben schon auch mehr als nur kurzfristige Effekte. Die Klar. Empirie ist da relativ, interessanterweise relativ eindeutig. Ich fange mal vielleicht mit einem kleinen Snippet an, bevor ich dann in die wirklich Literatur einsteige. Also Justin Wolfers hat gestern einen netten Tweet gehabt, wo er gezeigt hat von den 2018 Stahlzöllen, welche Auswirkungen das auf die US-Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe gehabt hat. Ja, und eine Grafik, da gab es wohl ein Papier, das das ausgearbeitet hatte, zitierte auch, können wir auch gerne in die Shownotes stellen. Also die Grafik zeigt, dass etwa 1000 Jobs bei den Stahlproduzenten in den USA dann aufgebaut wurden, weil die eben geschützt wurden, ja. Ist klar, du hast da typischerweise einen Effekt von heimischer Beschäftigung, aber jetzt kommt's. 75.000 Jobs wurden verloren oder wurden abgebaut bei US-Firmen, die Stahl benutzt haben, ja. Weil es dann natürlich diese sozusagen die Gegenmaßnahmen gegeben hat. Also erstmal ist Stahl überhaupt teurer geworden, ja. Und dann gab es möglicherweise noch Gegenmaßnahmen. Und der Punkt ist eben, dass Stahl eben du produzierst eben nicht nur Stahl als Ökonomie, sondern du hast, und in dem Fall für die USA sicher der Fall, du hast halt viel mehr Unternehmen und viel mehr Beschäftigung daran hängend, dass du Stahl als Input hast, ja?
Ja, ist und, sozusagen der direkte Nutzen von Stahl im Konsum.
Ja.
Also Stahl aufessen ist halt weniger. Es, ne?
Genau. Du zerstörst ja deine eigenen Produktionsmöglichkeiten. Das ist schon mal so ein Snippet, wo man sich mal, das ist jetzt Beschäftigung und wie gesagt, das ist sehr spezielle Betrachtung, aber ich fand diese Grafik mal ganz gut, weil es wirklich eben deutlich macht, gerade bei Stahl, das ist eben so ein wichtiges Inputgut, dass du dir da halt im Zweifel nur ins eigene Bein schießt. Und
ich glaube, das, was natürlich das noch besonders macht, ist, das ist halt ein Inputgut in Manufacturing.
Ja, klar.
Und in einem Bereich, der halt international dann auch wieder weiterverkauft. Es ist ja nicht so, dass das US-Manufacturing nur für die USA produziert. Wenn jetzt die Stahlmatten halt teurer werden, mit denen also Stahlbeton gebaut wird für die amerikanischen Häuser, dann werden halt die amerikanischen Häuser ein bisschen teurer. Im Neubau, dann wird vielleicht das eine oder andere Gebäude nicht produziert. Aber man ist ja da nicht im globalen Wettbewerb. Aber wenn jetzt amerikanische Maschinen, die gebaut werden, eben teurer werden, dann ist man da eben im globalen Wettbewerb mit chinesischen, europäischen Maschinen.
Jetzt hat Trump 1 über seine Stahlzölle Jobs gekillt. Hätte er das verhindern können? Nein, Christian, ich meine nicht die Antwort, keine Zölle erheben. Sondern irgendwas anderes.
Naja, klar, natürlich. Du kannst natürlich wieder versuchen, diese Stahl-User, kannst du denen natürlich versuchen, denen das wieder zu subventionieren. Also, keine Ahnung, Arbeitsbeihilfen oder Lohnbeihilfen zu geben. Natürlich kannst du das machen, aber das ist dann eben das ist das, was dann Ökonomen Interventionsspiralen nennen, wo uns dann tatsächlich die Ordoliberalen ein Recht haben. Irgendwann blickst du halt einfach nicht mehr durch Und das ist ein so komplexes System, die Wirtschaft. Und gerade diese Handelsbeziehungen sind eben so, diese Supply Chains sind eben so unglaublich komplex, dass da verlierst du schnell einen Überblick und machst dann alles nur schlimmer. Zumal diese Subventionen musst du ja auch finanzieren durch Steuern oder so. Ja, also.
Da gibt's ein schönes Papier, fand ich jedenfalls, von meinem ehemaligen Kollegen Gernot Müller mit Anastasia Antonova zusammen. Da geht es weniger um Zölle, sondern um die Frage in der kurzen Frist, wie geht man denn mit Supply Disruptions um? Also wie geht man darum, wenn man irgendwo halt, der Hintergrund war Energiekrise, vor dem sie das überlegt haben. Und sollte man dann irgendwie subventionieren, Steuern erheben und so weiter. Und da kommt halt raus, ja, es ist optimal, wenn man ganz beliebig intervenieren kann, an allen Ecken und Enden zu intervenieren. Aber du musst halt wirklich dann für jeden Sektor wieder Subventionen für den Einkauf vergeben und dann aber Steuern erheben im Verkauf und so weiter und so fort. Das ist ein Grunde genommen zentrale Planung.
Ich wollte gerade sagen, es ist Planwirtschaft anfängst. Ohne Planwirtschaft. Ja.
Genau. So Planwirtschaft ohne Plan, ja genau, ja. Also würde ich sagen.
Ja, also das kannst du vergessen.
Übrigens, diese Auswirkung, diese negative Auswirkung speziell auf der Trump-Tarife, der Trump-1-Zölle auf den verarbeitenden Sektor in den USA, da gibt es tatsächlich auch noch jetzt neu erschienenes Papier von zwei Kollegen am Federal Reserve Board, Aaron Flan und Justin Pierce, gerade im Review of Economic Statistics rausgekommen. Und wenn man da den Abstract liest, der Befund ist klar. Despite being intended to boost manufacturing activity, we find US industries more exposed to tariff increases experience relative reductions in employment. Also mit anderen Worten, diejenigen, die mehr den Zöllen ausgesetzt sind, die bauen am Ende Arbeit sogar ab. Und es ist eben genau die Kombination von höheren Inputkosten und natürlich dann auch Tarifen von den Handelspartnern, Zölle von den Handelspartnern, die sozusagen als Gegenmaßnahme erhoben werden. Also insofern, wie gesagt, die interessanterweise ist Stahl, aber noch Stahl ist noch in einer anderen Dimension ganz interessant, weil nämlich tatsächlich, wenn man und das sind zwei Papiere, ein frühes schon 2019 veröffentlicht von Mary Amity, Stephen Redding und David Weinstein, die haben sich tatsächlich die Effekte der zunächst mal diesen ersten Effekt auf die Importpreise. Also bevor du irgendwie mit Employment anfängst und so weiter, willst du erst mal gucken, was passiert eigentlich, wer trägt eigentlich die Preislast von diesen Zöllen? Und da ist es tatsächlich so, die zeigen sehr sehr deutlich, ja, dass die Zölle nahezu 1:1 auf die Preise in Amerika durchschlagen. Also das soll vom amerikanischen Konsumenten getragen werden und die Exporteure im Grunde genommen keine, und das ist ja der Kanal, wenn man will, dass die Exporteure, also die anderen Länder, einen Teil der Last tragen, dann muss man deren Preise reduzieren. Und das ist eigentlich nicht stattgefunden. Und auch in der längeren Frist, die haben jetzt nochmal ein Follow-up-Paper geschrieben, auch in der längeren Frist ist das nicht passiert. Mit einer einzigen Ausnahme, und das ist tatsächlich interessant, Stahl. Ja, also bei Stahl waren tatsächlich die Arbeitsmarkteffekte auch negativ. Und das ist ja letztlich, was vielleicht Trump so oder die Politiker sich drum eigentlich kümmern, dass man irgendwie den Staat und den amerikanischen Stahlarbeiter schützt. Das hat nicht unbedingt oder nicht Stahlarbeiter, aber Arbeiter in den Industriearbeiter schützt. Das hat nicht geklappt. Aber es ist schon interessant, dass tatsächlich speziell beim Stahl haben wir eine Situation, wo tatsächlich die Preise, die Inputpreise zum Teil das Ausland getragen hat. Etwa die Hälfte, kann man sagen, inzwischen in sozusagen der letzten Iteration. Am Anfang auch nicht so stark, aber dann ist es tatsächlich, was Christian gesagt hat, über die Zeit haben sich dann sozusagen Supply Chains neu arrangiert. Und da kann man tatsächlich sagen, nur bei Stahl ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen auch sozusagen einen Anteil des Auslands gibt, der die Last dieser Zölle tragen. Aber bei allen anderen Produkten ist es tatsächlich so, auch 12 Quartale, ich glaube, das sind 12 Quartale danach, sieht man eigentlich eine konstant 1:1 auf den Preis, auf den inländischen Preis durchschlagen dieser Zölle. Das ist schon bemerkenswert. Und ich glaube, selbst Ökonomen haben damit nicht gerechnet.
Wie würden die USA dafür sorgen, dass die Preise, also die Preise in den Exportländern sinken, Könnten die das überhaupt?
Ja, ja, indirekt schon. Das ist ein Gleichgewichtseffekt. Das ist ein Gleichgewichtseffekt. Dadurch, wenn du eine ansteigende Angebotskurve hast, ja, also wenn du sozusagen ansteigende Grenzkosten jeweils hast, dann würde eine Nachfragereduktion, also eine Mengenreduktion, dazu führen, dass die marginalen Kosten der Anbieter sinken. Und wenn du dann so ein konstantes Markup-Modell, was auch eine Annahme ist, wenn aber so ein konstantes Markup-Modell im Kopf hast, würden dann auch die Preise zum Teil sinken, ja. Also es kommt auf die Elastizität der Angebotskurve an.
Du hast dann aber doch immer noch das Problem, dass du, also du haust 25% auf Stahl, das Ausland senkt teilweise seine Preise, aber du möchtest ja eigentlich, dass sie alles bezahlen und nicht nur ein bisschen
bezahlen. Alles bezahlen kriegst du fast nie, es sei denn, sie haben tatsächlich völlig inelastische Kurven. Die Europäer, egal was die Preise sind, einfach immer, keine Ahnung, 100 Tonnen Stahl produzieren. Ja, klar, dann ja,
okay,
verlieren
okay, sie. Okay. Das heißt aber auch, egal was du machst, was du politisch machst, you can't win. Also entweder die Preise schlagen voll durch, also die höheren Preise im Inland in dem Land, in dem die Zölle erhoben werden, schlagen voll durch. Oder bei Stahl schlagen sie nicht ganz so voll durch, aber du verlierst trotzdem Jobs.
Du vergisst jetzt eine Sache. Doch, du kannst schon gewinnen, weil du hast ja Zolleinnahmen. In dem Fall hast du ja Zolleinnahmen und dann kann es schon, je nachdem wie die Elastizität ist, dass die Zolleinnahmen, ja, das, was du verlierst, als an Wohlfahrt verlierst oder an sozusagen Konsumäquivalent der Wohlfahrt verlierst, also dass die Zolleinnahmen diesen Verlust sozusagen, den Deadweight Loss, übersteigen. Das kannst du schon haben. Das war empirisch nicht so, aber theoretisch könnte das schon sein, wenn das Angebot entsprechend unelastisch ist.
Das ist natürlich dann insbesondere, also ein klassisches Argument für Zölle ist, wenn die ausländische Seite Marktmacht hat. Dann verlangt sie ja einen Preis, der oberhalb der Kosten liegt.
Genau.
Und wenn du jetzt den Zoll erhebst, dann kannst du einen Teil von dieser Marge, die kannst du dann ins Inland holen.
Das ist eine Monopolrente, die du sozusagen ins Inland.
Genau, die du dann halt versuchst zu besteuern an der Stelle. Zum Beispiel Zölle auf Google.
Würde denen mal ganz gut tun.
Ja, die könnten tatsächlich, wenn man das irgendwie sinnvoll Zölle für diese Dienstleistung erheben könnte, die könnten tatsächlich dazu führen, dass die Europäische Union da Dinge abschöpfen kann. Was die Sache natürlich auch für die Verhandlungsposition für die USA so richtig bekloppt macht. Weil die USA vor allem Zölle erheben auf Güter, die vermutlich eher geringe Margen haben.
Automobile.
Ja, die haben höhere Margen, aber eben solche Grundstoffe.
Ach so, okay, ja.
Also jetzt irgendwie Stahl.
Ja.
Natürlich ist viel Kapital drin und jetzt je nachdem, wie ich über die Kapitalgüter in der Produktion nachdenke, schlage ich die zu der Marge dazu oder eben nicht. Also die Kosten davon. Sozusagen ganz kurzfristig sind da erhebliche Margen drin, weil da irgendwie physisches Kapital ist. Aber die Margen tendenziell sind größer bei den Dingen, Dienstleistungen, die mit viel, wie sagt man auf Deutsch, Intellectual Property Products.
Geistiger Arbeit.
Mit geistigem Eigentum verbunden sind. Ja. Also zum Beispiel, wenn wir den Import von Hollywood-Filmen, wenn wir da Zölle drauf erheben würden. Da ist wahrscheinlich eben die Situation, dass das Angebot relativ rigide ist. Also die Filme werden nicht gedreht oder nicht gedreht, nur weil man in der Europäischen Union, wie viel man dafür bezahlt. Und ja, wenn wir darauf Zölle erheben, dann fließt halt weniger Geld nach Hollywood. Dann gibt's natürlich eine strategische Interaktion, weil wir da auch durchaus mit großen Spielern zu tun haben. Das ist dann irgendwie die Disneys und Warners und so sagen, nö, dann zeigen wir die nicht in Europa so lange, bis die Europäische Kommission die Zölle wegmacht.
Ja, oder natürlich dann so geoökonomische Sachen wie, hat ja J.D. Vance angesagt, wenn ihr Elon Musk an den Karren fahren wollt, dann stellen wir den Nuklearschutzschirm aus.
Das ist
die nächste Stufe der Eskalation. Insofern dürfen wir, was Verhandlungsmacht nicht angeht, natürlich nicht nur sozusagen auf relative Elastizitäten gucken. Die sind im Zweifel da sogar eher dann in dieser Welt geoökonomischen und geostrategischen Bedrohungen natürlich sogar eher sekundär, muss man als Ökonom dann tatsächlich einfach mal zugeben. Ja.
Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, gibt es, weil wir haben jetzt über kurzfristig und mittelfristig geredet, bei Trump 1, Trump 2 scheint das aber zumindest in meiner Wahrnehmung zu machen, mit der Hoffnung, irgendwann in der Zukunft die Vereinigten Staaten zu reindustrialisieren. Also die Industrie zurückzuholen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, die Produkte, die fertigen Industrieprodukte aus dem Ausland in die USA zu schicken. Kann das überhaupt klappen?
Ja, klar, kann das klappen. Wird aber die USA halt ärmer.
Okay.
Also, ne, sozusagen, wenn Autarkieprogramme, das ist schon, die können schon funktionieren.
Und selbst wenn du das machen willst, das ist aber das Problem. Es gibt doch einen viel billigeren Weg, das zu machen, nämlich wie Biden das gemacht hat. Wenn du das schon aus welchen Gründen immer machen, also du findest einfach Manufacturing geil. Auch das ist mir nicht klar, warum das der Fall sein sollte. Aber angenommen, du hast halt einfach irgendwie, du magst Manufacturing, weil du was für Männer tun willst, whatever, ja. Dann machst du das halt über Subventionen.
Kostet dasselbe und wirkt direkt, ja.
Ja. Ja. Und nicht über Zölle. Und du verzerrst dadurch nicht so viel. Du verzerrst auch, aber eben nicht ganz so viel. Ja. Übrigens, ich will noch eine Sache, bevor wir dann zu dem Papier, zu dem Zollkrieg kommen, noch einen kleinen sozusagen Snippet. Das ist aus dem Papier vom QJE von Feigelbaum, Goldberg, Kennedy und Kandelwall. Das fand ich so interessant. Die schreiben in ihrem, die machen auch so eine Bewertung dieser, wer trägt eigentlich die Lasten. Und die haben sich das auch regional in den USA angeguckt. Bisher haben wir uns jetzt sektoral angeguckt. Also wer Stahl und nicht Stahl. Allgemein die Preise und so. Und die haben sich das auch mal regional angeguckt. Und das Interessante ist tatsächlich, and the model implies that tradable sector workers in heavily Republican counties were the most negatively affected due to the retaliatory tariffs. Also mit anderen Worten, Trump hat im Prinzip seine eigenen Leute mit diesen Zöllen, ja,
nee, verarscht, das ist, glaube ich, eine falsche Lesart. Ich glaube, die richtige Lesart ist, die EU-Kommission weiß sehr genau, wo die Trump-Wähler sitzen.
Ja, klar, retaliatory tariffs.
Ja, worauf sie Zölle erheben muss.
Okay, das ist aber, also ist das jetzt, das ist aber schon dicht an der Verschwörungstheorie, mein Freund.
Nee, das hat die EU-Kommission auch durchaus.
Die haben Harley Davidson besteuert, zum Beispiel.
Okay. Und Whisky.
Und so. Ja, genau.
Darum, okay, und ich habe mich immer gefragt, warum ausgerechnet Harley Davidson und Whisky, das sind doch keine Werte, die da hin und her geschoben werden.
Nee, aber zum Beispiel, das, was ich ja vorhin gesagt habe, also jetzt könnte es sein mit dem Shift der Tech-Industrie, dass man was anderes macht. Ja, aber in der Situation in Trump 1, wo Kalifornien sehr klar demokratisch war und auch die ganzen Tech-Riesen eigentlich die Demokratische Partei sehr stark unterstützt haben, war ja klar, dass man jetzt nicht anfängt, Hollywood zu besteuern oder Google. Ja, weil die fanden ja damals Trump scheiße und waren jetzt nicht seine Alliierten. Also, aber jetzt würde sich zum Beispiel natürlich anbieten, Elektrobatterien zu besteuern oder Elektrofahrzeuge.
Amerikanische Elektroautos.
Ja, oder amerikanische Elektrobatterien.
Wird die EU aber nicht machen, weil dann die Grünen werden sagen, Dekarbonisierung gefährdet.
Ja gut, wir haben ja schon die Zölle auf chinesische Elektroautos.
Ach stimmt, ja, hast recht.
Also insofern, die Nummer ist nicht ganz, ja, also so. Also es könnte jetzt die Retaliation könnte jetzt anders aussehen, das ist, was ich sagen will. Und die Zölle, die du als Antwort machst, sind natürlich nicht notwendigerweise die allgemein wirtschaftlich am meisten schaden, sondern du möchtest natürlich gezielt im Zweifelsfalle das ist ja ein politisches Spiel. Du willst diejenigen, die politisch die Regierung unterstützen, die Zölle angefangen hat, die möchtest du natürlich treffen.
Klar, aber ich glaube, das ist kein Widerspruch zu dem Paper von
Feigelbaum. Das ist kein Widerspruch, sondern sagt genau, das wollten die und dieses Papier zeigt, die EU-Kommission war eigentlich ganz dufte.
The cost of a global tariff war. Schön finde ich den Untertitel. A sufficient statistics approach. Also wenn ich mir das einfach so auf Deutsch übersetze, dann heißt es ein hinreichend guter Statist. Ansatz.
Nein. Die Übersetzung lautet ein Ansatz basierend auf einer suffizienten Statistik.
Was komplett anderes ist, als was ich darunter verstehe wahrscheinlich. Ne? Was ist eine suffiziente Statistik?
Eine suffiziente Statistik ist eine Zahl, die alles zusammenfasst.
42.
Mehr brauchst du nicht wissen.
Okay.
Ja, so ungefähr. Also das, wenn ich sozusagen für eine Frage eine suffiziente Statistik habe, dann reicht es aus, diese Zahl, diese Statistik zu kennen. Und wenn du mir mehr Informationen gibst, dann kann ich nicht mehr daraus lernen. Dann ist eine Zahl für eine bestimmte Frage eine suffiziente Statistik.
Um es vielleicht methodisch kurz zu erklären, vielleicht kannst du dann die Inhalte kurz zusammenfassen, Christian, methodisch kurz zu erklären, die Studien, die wir bisher besprochen haben, haben die früheren Trump-Zollpolitik empirisch auf dann danach folgenden Daten evaluiert. Wie gesagt, allgemein, Importpreise, regional, sektoral, Employment, also Beschäftigungs, ganz verschiedene Aspekte, ja, haben da eine Rolle gespielt. So, jetzt ist die Frage, was machst du, um das in der Zukunft vorherzusagen? Naja, da hast du keine Daten, kannst also nicht rein empirische Ansätze nehmen, sondern du brauchst Modelle. Ja, dafür bauen Ökonomen Modelle, so wie wir damals ein Modell gebaut haben nach der What-If-Frage, ja. Was ist, wenn kein Gas mehr aus Russland kommt? Das war ja damals noch nicht der Fall, also können wir keine Daten auswerten, mussten wir eben ein Modell bauen, ja. Und das ist genau, was Ahmad Lashkaripur hier von der Indiana University auch macht. Und wenn du das eben sozusagen sehr hochauflösend machen willst, also er will hier 44 Länder der Welt und 56 verschiedene Industrien betrachten, ja, dann ist das auch heute noch sehr anspruchsvoll, was die Rechenleistung angeht. Und da kann dir so ein suffizienter Statistikansatz eben helfen, indem du eben sozusagen nur bestimmte Zahlen in dieses Modell reinfüttern musst und bestimmte sozusagen Rechenschritte dir ersparen kannst. Das ist, glaube ich, mal grob gesagt die Idee.
Was heißt bei Menschen wie euch erheblicher Rechenaufwand? Also weil ich habe Supercomputer besucht. Ist das, also sowas, mit sowas arbeitet ihr nicht, oder?
Ja, es gibt halt ein paar Leute, die schon Supercomputer benutzen. Aber das ist eher ungewöhnlich. Also wenn du jetzt dich mit Fragen beschäftigst von entweder sehr großer globaler Auflösung, ist eine Dimension, die wegen der Kombinatorik daraus ja schwierig sein kann, sozusagen schau dir mal an, welche Möglichkeiten, Kombinationen kannst du haben bei 44 Ländern und 59 Industrien, wie sich da die Anteile der Industrien jeweils in dem Land darstellen, das kann schnell durchaus sehr komplex sein. Oder so in dem Bereich, wenn du vielleicht auch mehrere Länder hast und dann eine Altersstruktur dir überlegen willst. Da gab es mal ein Papier von Simon Scheidegger und ein paar Co-Autoren, ja, Kübler. Die gucken sich Klimawandel, das sind wir beim ersten Thema, Klimawandelkosten und intergenerationale Fragen an. Noch verschränkt mit einer gewissen globalen Auflösung. Da kommst du dann in den Bereich, wo du schon sehr, sehr erhebliche Rechenkapazität brauchst. Also
er sagt es ja in der Einleitung. The new methodology is remarkably fast. It computes the cost of a global tariff war and the gains from future trade talks in a matter of seconds. In comparison, optimization-based techniques may take hours or even days, depending on the number of countries and industries being analyzed. Also, das ist schon ein ja. Vorteil, würde ich sagen. Ne?
Das Paper ist 5 Jahre alt. Warum reden wir erst heute darüber?
Naja, weil dann halt Biden gewählt wurde und es nicht mehr so ein großes Ding war.
Stimmt, da war was.
Die zentralen Ergebnisse sind, dass die Kosten von einem globalen Handelskrieg enorm sind und dass sie auch gestiegen sind im Zeitverlauf. Und zwar deshalb, weil sich insbesondere Margen verschoben haben über die Zeit. Ja, also globaler Handelskrieg, um mal einzelne Zahlen rauszugreifen, würde für Deutschland in der sozusagen Basisvariante ungefähr 1% vom BIP kosten. Aber wenn man halt zusätzlich noch die Verzerrungen mit berücksichtigt, die aus Margen entstehen, dann sind wir bei 2% vom BIP. Und insofern, das ist halt schon ziemlich, ziemlich viel mehr. Aber umgekehrt ist es auch so, dass das Papier eben zeigt, dass eine optimale internationale Kollaboration, was Zölle angeht, erheblich zu wirtschaftlichem Wachstum beitragen kann. Ja, und das ist nicht unbedingt eine reine Freihandelspolitik, weil das nämlich damit zu tun hat, dass es eben auch um das Abschöpfen von Margen gegebenenfalls geht, von Monopolrenten. Und da kommen noch viel größere Zahlen raus, Zahlen wie zusätzliches wirtschaftliches Wachstum für Deutschland von 63%.
Warum machen wir das dann alles? Also warum machen wir es nicht so?
Naja, weil internationale Kooperation natürlich schwierig ist.
Länder haben keine Freunde, die haben Interessen.
Nein, weil es eben Spezialinteressen gibt, die eben möglicherweise davon Putins Clique, Trumps Clique, die eben genau von diesen Dingen profitieren.
Umgekehrt sagt es dir natürlich auch, dass wir vielleicht einen Teil davon ja heben. Das ist es, wo ich so ein bisschen ein Fragezeichen auch an das Papier tatsächlich hätte, weil da tauchen halt eine Menge von europäischen Ländern als einzelne Länder und Akteure auf. Das macht aber für die Außenhandelspolitik jedenfalls gegeben den konstitutionellen Rahmen, den wir haben, keinen Sinn. Weil wir ja tatsächlich eine europäische, also die gesamte Außenhandelspolitik ist das ist etwas, was die Nationalstaaten abgegeben haben an die EU. Und naja, Österreich, Belgien, Bulgarien, was haben wir dann da? Zypern, oder? Die Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Spanien, was ist das? Estland, Finnland, das sind alles EU-Länder, die da einzeln als einzelne Akteure auftauchen. Aus meiner Sicht macht es halt nicht so viel Sinn, wenn man sich nicht kooperative Politik für diese Länder anguckt.
Wobei, kooperative Politik für diese Länder wäre ja die Europäische Union und da ist es genau, ja schon oft genau. Nicht kooperativ genug.
Na gut, aber wir haben keine Zölle innerhalb der Europäischen Union.
Okay, stimmt, also
das
ja,
ist,
ja.
Da haben wir halt schon den entsprechenden Freihandel. Und hier wäre jetzt bei der optimalen Zollpolitik, würde man eben auch noch schauen, dass man im Rahmen der Zollpolitik, kann man natürlich auch anders machen, gemeinsam versucht, Monopole optimal abzuschöpfen, zu regulieren, etc. Aber auch das haben wir prinzipiell auf der EU-Ebene.
Ich will noch mal ein paar Zahlen sagen. Also, das Papier findet, dass ein globaler Handelskrieg, Zollkrieg, das durchschnittliche Land, das Bruttoinlandsprodukt um 2,8% senken wird. Das ist nicht wenig. Und dann gibt's aber massive Heterogenität. Also zum Beispiel vor allem für Länder, die sehr stark sozusagen von Importen abhängen, sehr stark in den Handel eingebaut sind. Also zum Beispiel für Estland reden wir von 10% des Bruttoinlandsprodukts, die einfach weg sind. Ja? Und ähnlich hoch für Länder wie Bulgarien, Lettland, Luxemburg. Große Länder ist es nicht ganz so schlimm, aber um noch eine andere Zahl, letzte Zahl zu nennen, die Kosten sind 1,7 auf Deutsch Billionen Dollar in 2014 gerechnet. Das wäre, wenn wir Südkorea einfach aus der Weltwirtschaft eliminieren würden. Also das sind schon massive Zahlen und es zeigt halt, dass wir gerade auf dem Weg sind, ziemlich dumme Dinge zu tun. So muss man es einfach sagen. Ja.
Klar, und aber nochmal. Ein Teil davon ist eben auch zu sagen, wir machen auch innerhalb der EU Handelskrieg gegeneinander. Da kommen ja eben auch die massiven Verluste für so Länder wie Luxemburg daraus.
Er sagt halt, er macht das Extremszenario. Du sagst,
genau.
Ich meine, ein mögliches Extremszenario ist tatsächlich, dass sich die EU auflöst.
Klar, natürlich, weil in die Richtung wird natürlich auch die...
Wenn Trump spezielle Deals anbietet.
Exakt. Und dann ist schon richtig zu sagen, ja, guck mal, das ist die nukleare Option, die dann passieren kann. Und so, das ist natürlich das Negativszenario. Ich sage aber, umgekehrt macht es dir halt klar, dass gerade in einer so geopolitisch fragilen Welt es einen riesigen, riesigen Gewinn durch die Europäische Union gibt, indem man eben dann nicht auch noch anfängt, untereinander den Handelskrieg zu treiben, sondern im Zweifelsfalle gemeinsam agiert. Und ja, da ist es schon sehr schlecht, dass Großbritannien nicht mehr dabei ist.
Das Problem ist, das ist so nach dem Motto, if you keep it. Das ist halt genau das Problem. Ne? Und das ist auch da muss man befürchten. Aber Kinders, lasst uns noch mal ein paar weitere Sachen besprechen. Wir haben noch so viele Themen.
Rüdiger hat einen riesigen Strauß Themen mitgebracht heute.
Ja, also das Erste, was ich vielleicht kurz vorstellen müsste, ist einfach ein Artikel, den ich bei CEO Table, ich bekomme da immer so ein Newsletter von denen, weiß gar nicht warum. Und meistens ist es auch hinter Paywall, kann ich nicht lesen, aber der war tatsächlich dann mal verfügbar. Und die Überschrift war Deutsche Rüstungsindustrie auf Wachstumskurs und Fachkraftsuche. Und der Artikel geht im Grunde genommen darum, wie die deutsche Rüstungsindustrie verzweifelt Mitarbeiter aus der deutschen Automobilindustrie ja abzuwerben versucht, da tatsächlich auch wirklich gezielt Werbekampagnen fährt, zum Teil ganze Werke übernehmen möchte. Und das ist halt einfach nur ein Beispiel. Und ich will jetzt wirklich nicht sagen, dass ich das in einer sozusagen, in einer idealen Welt will ich das nicht haben. Es ist keine gute Sache, dass wir aufrüsten müssen. Aber es ist auch nun mal so, dass uns diese Aufrüstungsnotwendigkeit von anderen Staaten aufgezwungen wird. Und dann muss man doch sagen, dass die Politik jetzt nicht zu strukturkonservativ sein sollte und jedes Autounternehmen und jeden Autozulieferer retten sollte, weil diese Leute und deren Kapital werden nicht nur übrigens in der Rüstungsindustrie gebraucht, ja, da auch. Und wie gesagt, bei All Means, da sollen die jetzt auch hin. Die werden auch in anderen Bereichen gebraucht. Ich habe gerade letzten Freitag eine Veranstaltung online mit Franziska Brandner gemacht, die aus ihrem Wahlkreis über Medizintechnik, Robotik und so weiter berichtet hat, ja, die alle händeringend Leute suchen. Und das sind vermutlich Leute, die heutzutage Autos bauen, sind da durchaus qualifiziert. Und das Wichtige ist, dass die Marktwirtschaft da machen zu lassen. Ja, und nicht sozusagen diesem strukturkonservativen Impuls zu folgen, den die Politik da gerne hat.
Das ist ja was wir seit Jahren eigentlich schon hier in der Sendung auch besprechen, ne? Und ich sage dann immer, na, das größte Problem ist, die Leute haben halt alle Eigenheime in Wolfsburg und die kleben zu sehr an der Scholle, als dass sie jetzt mal schnell irgendwo nach Schleswig-Holstein oder weiß der Geier
das stimmt.
umziehen. Ne?
Aber wir haben doch jetzt auch gesehen, dass ich meine, das war das nicht Alstom, die an Rheinmetall ein Werk verkauft haben, wo ursprünglich Züge hergestellt wurden.
Das finde ich eben, das ist das Neue jetzt gerade.
Ja, also wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss halt der Berg zum Propheten.
Genau, ja genau. Wolfsburg baut dann halt jetzt keine Autos mehr. Ihr könnt alle hier wohnen bleiben, ihr baut jetzt Haubitzen. Die Automobilindustrie in Deutschland ist ja vergleichsweise groß und vergleichsweise schwer. Wäre es möglich, die komplett zu ersetzen durch eben diese Art von Strukturwandel, die du da gerade beschrieben hast, Rudi?
Vermutlich nicht. Wir müssen sie ja auch nicht komplett ersetzen. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland gar keine Autos mehr bauen wird. Also erstmal werden die natürlich auch im Elektrobereich aufholen wollen. Da gibt es ja auch noch andere Marketingstrategien. Jetzt habe ich so Möglichkeiten, gerade, ich weiß gar nicht, was in irgendeinem Podcast war die Rede davon, dass man jetzt sozusagen alte Nostalgie-Automodelle, an denen die Leute emotional hängen, als E-Autos wieder rausbringt. Und da können die Chinesen halt schon per Definition nicht mit konkurrieren.
Das stimmt, ein R4 also kriegen die nicht gebaut und elektrifiziert.
Ja, sowas. Oder ich denke an den E-Käfer zum Beispiel, den es wohl noch nicht gibt. Aber was glaubst du, was das ein Riesenabsatzmarkt wäre, ja? Der würde ja vermutlich weggehen. Was? Was?
Der Christian kriegt einen Elektro-Jetta damit.
Ja,
super. Beispiel, ja. Also da gibt es ja noch Möglichkeiten. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt alles nur noch aus China
Schon klar, aber vielleicht ist es ja möglich, irgendwie ein Modell zu bauen, an dem wir vielleicht ein paar Stellschrauben haben und sagen können, okay, wenn die Automobilindustrie in Deutschland, völlige Fantasiezahl, 50% zu 50% verschwindet, ist das gesamtwirtschaftlich gar nicht ein so großes Problem, wie uns die Politiker mit den Präsentkörben von der Automobilindustrie immer glauben machen wollen. Gibt es da irgendwelche Modelle, irgendwelche Rechnungen?
Es kommt immer drauf an, über welche Zeit.
Hm.
Ja, also die Automobilindustrie ist schon groß.
Vor allen Dingen mit den Zulieferern noch.
Ja, genau. Ne? Zulieferer, da ist schon sehr viel Humankapital drin. Da ist auch viel Ideengenerierung drin, da sind schon viele hochbezahlte Arbeitsplätze. Kurzfristig ist es nicht alles so ohne weiteres zu ersetzen, ohne dass da nicht Leute ihr sehr spezifisches Humankapital verlieren. Das wissen wir auch, dass das Strukturwandel für die Leute, die davon betroffen sind, gerne auch kostspielig ist. Andererseits, langfristig haben wir natürlich ganz viel Strukturwandel gesehen. Wir haben keine so einen großen Agrarsektor mehr, was Beschäftigte angeht. Aber auch als Anteil an der Wertschöpfung ist er natürlich nicht so groß, wie er mal war.
Textilindustrie.
In der Industrie, genau, guter Punkt. Die Textilindustrie, die ist fast komplett weg. Die war mal groß.
Ja, auch es gibt auch keine Kutscher mehr, Leute.
Ja, ne, also diese Dinge, Strukturwandel über die Zeit, klar, kann das gut funktionieren und führt eben, führt gegebenenfalls eben auch zu mehr, weil insbesondere wertvollere Dinge produziert werden. Ja, und den sehen wir ja auch, den Strukturwandel. Ich meine, da nehme ich Rüdiger jetzt einen Punkt von seiner Liste weg. Aber was wir ja sehen ist, wir haben immer diese Horrorstatistik, die gerne politisch kommuniziert wird. Industrielle Produktion in Deutschland ist in den letzten 7 Jahren sehr massiv gefallen. Ich meine, -20%, vielleicht also ein bisschen mehr.
Wichtig ist hier die 7 Jahre, also ungefähr seit 2018, schon vor der Ampel. Ja, das hat also angefangen in einer großen Koalition, was immer gerne vor den entsprechenden politischen Interessen dann, und man kann über die Ampel viel Kritisches sagen.
Der Habeck hat es nicht repariert und das wäre sein Job gewesen.
Ja, das kann sein, darüber kann man gerne reden. Aber der Trend, es fängt 2018 an und ist ziemlich linear, ehrlich gesagt.
Genau, und ja, bis auf diesen Blip nach unten, der sich Corona...
Ja klar, also mit Schwankungen drumherum, aber der Trend ist linear.
Und das ist die industrielle Produktion. Und industrielle Produktion misst Tonnen.
Mhm.
Also es ist ein Index, der basiert auf Gewicht.
Okay. Gab es in Bonn früher mal so ein Restaurant am Bahnhof, weiß ich noch, da konntest du nach Gewicht kaufen. Oh. Also nicht nach deinem, sondern nach dem, was du auf dem Teller hattest.
Okay. Das wär jetzt für uns zwei nicht so gut, Holger.
Ui, ey, Bub, das wird nicht billig. Entschuldigung.
Christian, der Hämfling, der kommt da gut weg.
So dünn bin ich leider auch nicht. Aber jedenfalls sozusagen in Tonnen oder, also da werden Volumen, Dinge, die man so zählen kann, aber ohne auf Preise zu gucken, werden einfach verglichen und daraus wird ein Index gebaut und der ist eben drastisch gefallen. Wenn man sich jetzt aber anguckt, wie ist das denn mit dem Wert, der geschaffen wird in der Industrie? Nämlich, wenn ich diese Tonnen mit Preisen versehe.
Das ist Bruttowertschöpfung, ne?
Die Bruttowertschöpfung, ja. Dann stelle ich fest, dass der auch leicht zurückgegangen ist seit 2018, aber bei weitem nicht so drastisch, sondern eher wir so eine Plateaubildung haben in 2018. Bis 2018 an einem Anstieg der Bruttowertschöpfung und danach geht's leicht zurück, aber nicht bei weitem nicht so drastisch. Auch da wieder natürlich siehst du das in Corona. Die unterschiedlichen Trends dieser beiden Reihen sagen uns, dass wir Strukturwandel dahingehend haben in der deutschen Industrie, dass die deutsche Industrie sich stärker darauf konzentriert, hochwertige Dinge zu produzieren. Ja, und das sehen wir überall in der Industrie, das sehen wir in den im Maschinenbau, das sehen wir in der chemischen Industrie, dass einfach die Prozesse nicht mehr in Deutschland stattfinden, wo keine Marge drin ist, wo keine Wertschöpfung passiert, die vielleicht aus historischen Gründen irgendwann mal nach dem Krieg aufgebaut worden sind. Und im Grunde genommen sind da so alte Produktionsstätten auch zum Teil, die bislang Dinge weiter produziert haben, aber eigentlich schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig waren.
Moment mal, das heißt, wir diskutieren über Industrieproduktion und über die Deindustrialisierung Deutschlands, den Untergang des Abendlandes, entlang nostalgischer...
Lange nostalgischer Sektoren. Ich muss aber sachlich doch eine kleine Korrektur machen. Der Produktionsindex ist natürlich schon ein Bruttoproduktionswertsindex. Also das ist auch ein Punkt, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt der Bruttowertschöpfung, der Unterschied zwischen dem Bruttoproduktionswertindex und der Bruttowertschöpfung sind eben die Vorleistungen. Und was wir sehen ist, dass die Vorleistungsquote enorm abgenommen hat in der deutschen Industrie. Ja, also da wird einfach nicht mehr so viel, werden einfach nicht mehr so viele Vorleistungen gebraucht wie vorher. Ja, das heißt, du kriegst schon... Was stimmt, dass wir sehen Produktionsverlagerungen durchaus auch ins Ausland, ja, aber sozusagen das, was in Deutschland dann bleibt zu produzieren, sind eben Dinge, die nicht so viele Vorleistungen brauchen und das sind sozusagen so industrienahe Services, ja, also so Sachen wie Entwicklung, Design, Finanzierung, so integrierte Lösungen. Und das wird in Deutschland natürlich, das wird im Industriesektor zugeschlagen, sind aber eigentlich mehr sowas wie Dienstleistungen und nicht so vorleistungsintensiv wie die eigentliche Produktion, ja. Zum Teil gibt's da auch noch einen technischen Wandel. Das heißt, anstelle von, dass du halt mit bestimmten Vorleistungsgut aus dem Ausland kaufst oder überhaupt ein Vorleistungsgut machst du sozusagen in-house und hast eben Roboter oder so, ja.
Ein anderes Beispiel sind eben ist in der chemischen Industrie so Dinge wie sehr energieintensive Güter herzustellen in relativ alten Anlagen mit relativ wenig Leuten. Das ist viel Industrieproduktion, aber wenig Wertschöpfung. Weil im Grunde genommen du Gas in Erdgas, sagen wir mal, in einen anderen Aggregatzustand kriegst. Ja. Also im Extremfall, stell dir vor, du hast eine Erdgasverflüssigungsanlage. Ja, die hat wenig Wertschöpfung, weil da ist, die Anlage ist vielleicht nicht so teuer gewesen und das bedient ein paar Leute. Aber die hat natürlich industrielle Produktion, weil das flüssige Erdgas ist bisschen mehr wert als das gasförmige Erdgas. Aber du, in der industriellen Produktion, da kommt der gesamte Wert dann des flüssigen Erdgases rein. Und wenn du jetzt darauf verzichtest und das woanders produzieren lässt, dann sinkt halt die Industrieproduktion, aber nicht die Wertschöpfung.
Muss denn aber nicht eine sinnvolle, eine zukunftsweisende Wirtschaftspolitik genau da ansetzen, nämlich bei der Bruttowertschöpfung? Gucken, wie kriegen wir die Bruttowertschöpfung hoch und nicht, wie kriegen wir die BASF gerettet oder so?
Absolut. Es geht um Bruttowertschöpfung. Das ist letztlich, was auch dann sozusagen im Bruttoinlandsprodukt drin ist, ist ja die Bruttowertschöpfung. Bruttoinlandsproduktmaß ist von der Produktionsseite her letztlich nichts anderes als ein Maß für Bruttowertschöpfung über die gesamte Ökonomie, nicht nur in der Industrie. Also das ist sozusagen, die Bruttowertschöpfung ist das, was am Ende für unseren Reichtum zählt. Und insofern ist diese Deindustrialisierungsdebatte, also Christian hat schon recht, es ist auch nicht so, dass die Bruttowertschöpfung nach oben gegangen ist wie verrückt. Das nicht. Ja, aber sie ist eben stagniert. Also ist diese Deindustrialisierungsdebatte anhand der Metrik, die eben wichtig ist, nämlich der Wertschöpfungsmetrik, völlig übertrieben und eben politisch motiviert. Ja, wir haben die einfach nicht. Ja. In diesem Sinne.
Ich habe noch mit der Rüstungsindustrie und der Automobilindustrie, also mit diesem Strukturwandel, habe ich noch ein Problem. Und zwar, also ich kaufe keine Haubitzen. Hauptsächlich mache ich das nicht, weil es mir verboten ist. Also ich kaufe keine Haubitzen, aber ich kaufe Volkswagen. Wovon bezahlen wir das, was im Volkswagenwerk dann, ich bleibe jetzt mal in dem Bild, wovon bezahlen wir die Haubitzen, die im Volkswagenwerk gebaut werden? Weil der Markt macht das ja nicht. Das muss ja der Staat machen und der hat kein Geld.
Ja, die bezahlst du dann am Ende genauso. Nur du hast halt hinterher
keine Haubitze.
Kein Volkswagen, kein Auto. Du hast weder persönlich eine Haubitze. Weder ein
Auto noch eine Haubitze. Na toll. Aber das ist ja eine interessante Frage, Christian. How to best aufrüst, sozusagen.
Genau. Also der erste wichtige Punkt ist, natürlich ist Rüstung, wenn man nicht über die sozusagen Alternative nachdenkt, heißt erstmal ein Konsumverzicht.
Das ist bei jeder Versicherung ja so. Ich meine, meine Haftpflichtversicherung ist auch ein Konsumverzicht von 15 genau. Euro im Jahr.
Genau, wobei eine finanzielle Versicherung ist ein ganz interessanter Punkt eigentlich. Da entstehen ja, bis auf das bisschen Verwaltung, keine realen Kosten. Ja, dein Geld geht halt nur an eine andere Stelle. Also du bezahlst dafür Geld, dass dein Haut, das Geld ist nicht weg, nur woanders. Aber sozusagen, was passiert ist, jetzt mal die Verwaltung, wenn es guten Wettbewerb zwischen den Versicherern gäbe, davon abstrahiert ist es so, deine Prämie wird dafür verwendet, demjenigen, dem das Haus abgebrannt ist, den Neubau des Hauses zu bezahlen. So. Der Schaden, der entsteht, das ist der Schaden, der entsteht, aber die Versicherung, die du monatlich bezahlst, entspricht dem erwarteten Schaden. Aber da wird nicht noch zusätzlich was gemacht. Jetzt, Rüstung ist eben so, wir geben Geld für Rüstung aus und geben Güter für Rüstung aus. Und im besten Fall entsteht danach gar kein Schaden mehr, weil es keinen Krieg gibt. Und trotzdem haben wir, obwohl gar kein Schaden passiert ist, real dafür Zeit aufgewendet, Güter aufgewendet, das zu verhindern. Das ist ein bisschen der Unterschied. Also insofern schon vielleicht ganz wichtig zu sehen, egal wie wir das finanzieren, eigentlich muss am Ende irgendwer auf Konsum verzichten.
Ja, und du willst ja als alter Soze, du willst ja, dass die Ärmeren, die Schwächeren drauf verzichten. Du willst ja die Mehrwertsteuer dafür erhöhen.
Ich will die Mehrwertsteuer, ich habe gesagt, dass der Felix...
Du willst die Mehrwertsteuer erhöhen?
Also so hat er mal was getweetet.
Digga, ich weiß, wo du wohnst.
Nein, ich habe gesagt, dass ich ein interessantes Gespräch mit dem Felix Bierbrauer hatte. Und der Felix Bierbrauer hat auf eine empirische Regularität hingewiesen, die ganz interessant ist. Der Felix Bierbrauer, sollte ich sagen, ist ein Kollege aus Köln, der bei uns gemeinsam in dem Exzellenzcluster eContribute ist.
Und einer der führenden deutschen Finanzwissenschaftler ist.
Absolut, absolut. Super, nette Person und extrem großer Intellektueller. abgesehen von dieser Lobhudelei,
schneide ich eh alles raus.
Was ich sagen wollte, ist, der hat auf folgende empirische Regularität hingewiesen, dass die Länder, die einen großen Verteidigungsetat haben und mit Alterung zu tun haben, eine erstaunlich hohe Mehrwertsteuer haben. Mhm. Insbesondere Südkorea und ich meine, er hat auch gesagt Japan. Und die Erklärung seinerseits dafür war, naja, das Problem mit also wenn ich diesen hohen Militäretat habe, den muss ich irgendwie finanzieren. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich den finanzieren, ohne meine, sozusagen, die Arbeitsverzerrungen dramatisch zu machen, weil da habe ich ja sowieso schon ein Problem, wenn ich diese überalternde Bevölkerung habe. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, lass uns doch die Renten kürzen. Das ist aber mit einer überalternden Bevölkerung politisch meistens etwas schwierig. Das sehen wir durchaus ja bei der Plakatierung der SPD. Und eine Lösung, wie du die Renten kürzen kannst, ohne zu sagen, dass du die Renten kürzt, ist, du erhöhst die Mehrwertsteuer. Und gleichzeitig ist natürlich jede Mehrwertsteuererhöhung one-off, ist eine Vermögenssteuer. Und das ist im Grunde genommen die Idee, warum Felix sagt, er würde mal davon ausgehen, nach der Bundestagswahl sehen wir nicht eine Mehrwertsteuersenkung auf Butter, vielleicht sehen wir auch eine Mehrwertsteuersenkung auf Butter, aber wir sehen vor allem eine Mehrwertsteuererhöhung.
Du meinst einen neuen Mehrwertsteuerkompromiss?
Einen neuen Mehrwertsteuerkompromiss,
genau. Ja, das hat er explizit sogar genannt. Also ich kann das ja, aber das wirst du sozial auch nicht durchkriegen, politisch auch nicht durchkriegen.
Doch, weil noch einen weiteren Mehrwertsteuersatz auf Porsche.
Okay.
Den zahlt dann nur der Chefredakteur von der Welt.
Du kannst ja locker die 19%, die wir haben, kannst du locker auf 21 erhöhen. Da regen sich dann die Leute, die Armen, also die am Ende des Monats kein Geld übrig haben, die regen sich dann so auf, wie sie sich üblicherweise darüber aufregen, dass, Achtung, Zitat, alles teurer wird. Und das haben die aber übermorgen dann wieder vergessen.
Ja, das kriegst du mit der SPD und den Grünen vermutlich nicht durch, wenn du nicht was anderes am unteren Bereich machst. Also da musst du Sozialbeiträge irgendwie kürzen am unteren Bereich, musst sowas wie einen Freibetrag möglicherweise einführen oder du musst noch mehr sozusagen Gegenstände des täglichen Bedarfs oder so in die Null- oder in die Niedrigmehrwertsteuersätze packen. Also man kann das schon machen, glaube ich, verteilungspolitisch.
Ja, stimmt. Cola ist jetzt 21%, aber Kartoffeln nur noch 5.
Linke zustimmen können. Aber wenn du eine allgemeine, einfach so across the board Mehrwertsteuererhöhung machst, dann kriegst du, glaube ich, tatsächlich die. Und dann hast du halt wieder diesen Wildwuchs bei der Mehrwertsteuer, die halt auch, naja, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt zufriedenstellend ist. Ich bin da altmodisch. Warum nicht die Einkommensteuer am oberen Ende deutlich progressiver machen?
Weil die Leute, die am oberen Ende Einkommensteuer zahlen, das nicht möchten.
Naja, die müssen aber auch eine Mehrwertsteuer auf Porsche dann zahlen, ist doch egal. Die müssen es eh tragen. Am Ende des Tages müssen die höheren Lasten für die Verteidigung ja von den starken Schultern getragen werden. Und da, finde ich, gehört es in die Einkommensteuer oder in der Vermögensteuer, Erbschaftssteuer von mir aus.
Ich finde es ja auch als Sozialdemokrat sehr schön, dass du das SPD-Wahlprogramm unterstützt. Ich sag nur, was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass es durchaus in die Richtung gehen könnte. Auch aus einem anderen Grund. Das hat wieder mit dem Außenhandel zu tun. Verbunden mit dem, was du gesagt hast, bei den Sozialabgaben wird daraus dann nämlich eine interne Abwertung.
Aber da musst du mit den Sozialabgaben mal machen, ne?
Ja, da musst du auch mit den Sozialabgaben machen, ja. Und die, da gibt's ja ein Vorbild, die erste rot-grüne Regierung, die das gemacht hat.
Auf der anderen Seite wollen wir noch mehr Handelsüberschüsse, Christian. Da kriegen wir ja noch mehr Probleme mit USA und mit unseren Partnerländern. Also geostrategisch wollen wir das wirklich eine interne Abwertung haben?
Also das ist eine schwierige Diskussion. Andererseits ist es schon so, dass momentan die EZB-Politik für Deutschland relativ gesprochen, relativ zum Rest der EU, zu restriktiver wird. Also restriktiver ist.
Das stimmt.
Ja, sozusagen die anderen EU-Länder würden tendenziell entweder setzen die sich voll durch, was ich nicht glaube, sondern ich glaube, die EZB guckt da schon auch auf Deutschland. Aber die würden eher höhere Zinsen haben wollen, was die Inflationsentwicklung angeht, als Deutschland das wollte, weil die einfach in einer günstigeren Situation von der Konjunktur her sind. Also insofern, irgendwo muss das Geld herkommen. ich denke auch, dass natürlich sinnvoll wäre, an den Spitzensteuersatz zu gehen. Wie viel man da rausholen kann, ist dann die Frage, weil natürlich die Bemessungsgrundlage beim Spitzensteuersatz dann auch nicht so riesig groß ist. Bei der Vermögenssteuer bin ich sehr skeptisch, was sinnvoll praktischerweise geht.
Ich würde sagen, Milliardärsteuer sollte man machen. Also dann sind es auch nicht so viele.
Gar keine. Ab 999 Millionen machen wir 100% Einkommensteuer und nach dir wird ein Spielplatz benannt.
Gut, du bist jetzt ganz radikal.
Die ziehen dann halt alle in die Schweiz.
Die ziehen dann halt in die Schweiz.
Also das funktioniert halt nicht.
Dann benennen wir halt die Schweiz um.
Frankreich hat damit ja mal...
Du willst dann in die Schweiz einmarschieren oder was? Du bist ja...
Mal ja... Das machen wir mit Zöllen bis genau. In die Schweiz.
Die Kavallerie. Du weißt doch, Peer Steinbrück wollte die Kavallerie in die Schweiz.
Genau. Also das ist schwierig. Ich glaube eher, dass die Erbschaftssteuer der richtige Platz ist, ja, über diese Dinge nachzudenken. Und da befürchte ich nur, dass es keine Erbschaftssteuerstrukturreform geben wird.
Mit CDU unmöglich. Ja.
Und solange es die nicht gibt...
mit CSU, vor allen Dingen CSU unmöglich.
Ja, das ist halt ganz schwierig, weil da gibt's halt eine Familie in Bayern, die da sehr schwer drunter leiden würde.
Mit denen auch niemand tauschen will, habe ich mal in einer Wirtschaftszeitschrift gelesen, haben die gesagt. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Christian Beyer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.